Hallo.
Hallo Stefan. Hallo.
So, es sind schon einige da.
Hallo.
Hallo.
Glaube, ich bin ganz neu hier, aber.
Ja, immer mal gesehen und gehört. Aber jetzt glaube ich hier in der Runde, ne?
Ja,
Ist
ja.
jetzt das erste Mal da. Ja. Jetzt muss ich noch mal nachfragen,
Aus
woher eigentlich?
Frankfurt,
Frankfurt.
also am Main. Ich kann vielleicht da noch was sagen. Kurz.
Gerne, ja. Ja, 13 Uhr ist immer so eine Zeit, da wechseln viele aus einer anderen Sitzung dann rüber. Also mal schauen, vielleicht wären es noch mehr. Genau. Ja, aber ansonsten können wir ja gerne damit starten.
Okay, dann sage ich einfach was zu mir und zu uns. Also ich bin der Peter Preternitz aus der UB Frankfurt am Main und wir haben letztes Jahr im Sommer beziehungsweise im Frühjahr frühe Erwerbung eingeführt bei uns in allen Bereichsbibliotheken beziehungsweise in der Zentralbibliothek und haben dann quasi zum Ende des Jahres mit Hinblick auf die DBS und sonstige Statistiken, die wir immer abgefragt haben im LBS 3, also quasi OCLC LBS 3, haben wir quasi eine Statistikdatenbank aufgebaut und nutzen L also ich habe das gemacht und nutzen LD Lite als Provisorium, weil der Hebelverbund noch nicht so richtig weiß, wohin er mit der Statistik will, also MetaDB steht im Raum, aber das ist noch nicht so noch nicht so ausgereift oder da ist noch in Planung. Deswegen haben wir das provisorisch erstmal mit LD Lite gemacht und deswegen und für uns war das halt auch irgendwie wichtig, dieses Jahr vielleicht nochmal jemanden, also eben mich, in die Reporting zu schicken, weil es da eigentlich auch wenig im Hebesverbund gibt zu Reporting. Genau.
Das klingt schon mal sehr gut, weil die Gruppe beschäftigt sich ja auch mit der DWS. Und wenn da jetzt schon so Sachen in LD Light sozusagen schon mal da sind, ja, es ist ja der Weg zur Umschreibung für MetaDB jetzt eigentlich gar nicht so groß, ne? Und wir sind ja auch gerade erst dabei, so ein Repository aufzubauen, wo man solche Abfragen auch hinterlegen kann. Das heißt, sehr zumindest schon mal ein sehr guter Start auch, wenn Frankfurt da mitarbeiten könnte am Ende. Ich weiß nicht, wie da die Kapazitäten sind, aber das Teilen sozusagen von diesen Abfragen, so dass andere da auch schon reingucken können, wie man da am besten angeht, ne?
Also wir sind halt gerade noch am Anfang für 25, weil wir müssen ja auch zwei Datenquellen, die Daten schöpfen. Und mal gucken, also wie das wird. Also wir sind halt alle noch relativ neu drin, weil es ja doch schon eine andere Datenstruktur ist in Folio als in dem gewohnten LBS3.
Ja, das ist bei uns jetzt hier immer noch so die Frage, ne? Wie wir anfangen. Es sind natürlich ganz andere Begebenheiten in den Häusern immer dann, was die Daten so betrifft. Ja, wer hinterlegt wo die Daten? Aber wir versuchen so ein bisschen Ansätze zu liefern, ja, für die anderen Kolleginnen deutschlandweit und also eben ein Repository auch helfen. Und ich sage jetzt mal so, dass ja, utopisch ist das zwar dieses Ziel, aber man kann es ja auch probieren, dass man auch die DBS im Repository hinterlegt, ja. Und wenn jemand MetaDB zum Beispiel einsetzt, dass er dann im UI auch in der Lage wäre, über dieser UI-App-Reporting dann vielleicht das Repository hinzuzufügen. Und dann da auch Reports für DBS zu starten, beispielsweise. Das sind so unsere Ziele hier in der Gruppe. Aber natürlich auch he darüber hinaus dann so die ganzen Sachen zum Reporting zu besprechen. Und unter anderem auch LD Lite. Ja, also es ist jetzt halt nicht so, dass wir uns auf eine Reporting-Option da beschränken, sondern wir prüfen alles, was geht, ja, im Reporting-Bereich mit Folio. Und natürlich liegt der Fokus mehr auf das, was die Community bereitstellt. Das ist nun mal das von Index Data, aber alles andere ist da eben auch willkommen. Ne? Gut, ich sehe, wir sind schon wieder ein paar mehr geworden. Hallo auch an die anderen. Und dann würde ich auch gleich mal anfangen mit dem Bildschirm teilen. Ja, für unsere Agenda von heute. Also ein bisschen was aus der Reporting-SIG, was es da zu berichten gibt, durchgehen. Und dann schauen wir mal, wir fangen an mit weiteren Teil unserer Onboarding-Serie, wie wir denn Beiträge zum Repository hinzufügen können. Das werden wir wahrscheinlich beginnen, aber naja, mal sehen, ob wir damit heute fertig werden und dann vielleicht beim nächsten Mal weitermachen. Okay, was gibt es zu berichten? Ich habe das immer so nach und nach ausgefüllt, deswegen muss ich jetzt selbst mal reinschauen noch. Also im Dezember gab es ein Treffen der Reporting-SIG, wo man die Priorisierungen durchgegangen ist für 2026. Und ganz oben auf der Liste stehen die beiden Punkte Datenanonymisierung, ist der eine. Und das andere ist, dass man gerade bei diesen Anwendungen von Index-Data diese Permissions klärt, also die Berechtigungsstufen. Das steht ganz oben. Und ich denke mal, das ist auch das, was wir hier in der Gruppe auch als Priorität sehen. Oh, falls da noch was ergänzt werden muss bei den Prioritäten, dann einfach melden an die Sharon Markus von der Reporting-SIG und die wird das dann nochmal wieder vorlegen zur Diskussion. Ansonsten ist das ja jetzt immer einsehbar über dieses Community Dashboard für die Prioritäten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist vom Product Council, dieses Dashboard. Und da müssen dann alle, ja, Convener von den SIGs ihre Prioritäten melden. Und das wird dann da besprochen und auf diesem Dashboard hinterlegt. Und die Product Owner werden dann angehalten, das immer zu prüfen und danach sozusagen ihre Entwicklungstätigkeit auszurichten. Also sie sind nicht verpflichtet, dem nachzukommen, aber sie sollen sich daran orientieren, was die Community eben am wichtigsten findet. So, dann das erste Treffen in diesem Jahr dreht es sich um MetaDB und wie die sogenannten Derived-Tables denn jetzt aktualisiert werden. Und man ist also da dran. Ja, es gab so erste Fehlermeldungen bei manchen, dass da irgendwas nicht mehr hinhaut mit diesen Derived-Tables. Und ja, da soll es dann demnächst Updates geben für diese Tabellen, sodass es dann wieder läuft. Bei der Reporting-App fand ich sehr schön, dass jetzt ein Feature hinzugekommen ist, dass man auch selbst gehostete GitLab-Instanzen verwenden kann. Ich denke mal, das wird hier auch einige interessieren. Also ich weiß, dass es bei uns ein großer Wunsch ist in unserer Einrichtung, weil wir vieles auch auf unseren eigenen GitLab-Servern bereitstellen und dass manches auch nicht nach außen geht, sondern nur intern ist. Und da bietet jetzt die App diese Möglichkeit an. So, dann, jetzt muss ich mal schauen, es gab da so einen kleinen Bug bei der App selbst, wenn man mehrere Repositories ausgewählt hat. Und das wurde jetzt behoben, also da gab es irgendwie so einen Anzeigefehler und das ist jetzt ja, erledigt. Also ich habe es jetzt selbst nie gesehen, aber irgendwie gab es da was. Weiß nicht. Hat hier in der Runde jemand da was gesehen? Nee, ne? Genau, dann hat der Mike Taylor ein neues Release von der Reporting-App rausgebracht, ist jetzt verfügbar und kann verwendet werden, die Version 3.2. Bei der Lists-App gab es einiges Neues. Und zwar war da die Product Ownerin zu Gast am 5. Januar in der Reporting-SIG und hat die Features für Sunflower vorgestellt. Die Lists-App unterstützt ab Sunflower die Custom Fields bei Users. Die können da abgefragt werden. Ich glaube, ein Feld bei den Custom Fields ging bis jetzt, geht auch jetzt noch nicht. Das ist dieses Long Text Feld, aber das soll nachgeliefert werden. Dann gibt es Daten aus Finance, Invoice und Orders. Und hier ist aber auch die Voraussetzung, dass der oder die Userin die Berechtigung dafür hat. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Nachzulesen ist das immer, was verfügbar ist hier bei diesen verlinkten Seiten. Die kannte ich bis jetzt auch nicht. Da steht dann drin, welches Feld ab welchem Release verfügbar ist. Also wen das interessiert, der kann gerne mal reinschauen in diese Tabellen und dann sehen, was denn da ab wann verfügbar ist. Auch bei denen ein ganz großes Thema mit den Permissions. Da schauen die auch gerade, wie man das noch verbessern kann und wie man denn vielleicht auch pro Record Type das Ganze entsprechend einstellen kann. Ich habe da bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Wir testen das gerade bei uns auch erst im Haus. Und werden wahrscheinlich da auch für die Open Access App nochmal was nachliefern. Das sind wir gerade am Prüfen für. Das heißt, diese Daten von Open Access werden irgendwann jetzt demnächst auch bei Listen vielleicht verfügbar sein. Da sind wir uns aber in Leipzig noch nicht ganz klar, wie und was. Da spricht aber auch gerade der Martin Bauschmann mit der Open Access SIG. Ja, ab, was da alles rein soll in Lists. Also wer da vielleicht auch Interesse hat, kann sich dann auch in der Open Access SIG vielleicht mal reinhören oder mitarbeiten. Dann haben die noch so ein Organizations Lookup integriert. Ja, manchmal muss man ja zum Beispiel bei den Bestellungen oder so was verknüpfen mit Organizations. Oder bei den Rechnungen. Und da kann man jetzt die sozusagen nachschlagen. Ne? Also beispielsweise, man möchte da den Erwerbungscode haben von der Organisation, dann kann man das nachschlagen und dann wird der Code auch automatisch übertragen in dieses Feld, was man da rausfiltern will. Mit Trillium haben die jetzt noch weiteres angekündigt. Da soll dann diese Gebühren mit rein, also Fees and Fines. Dann soll es eine Verbindung zwischen Orders und Invoice geben für die Analyse. Und bei der Inventarisierung soll auch noch einiges reinkommen. Genau. Was ich sehr interessant fand, ist, dass die mit Trillium sogenannte User-Defined Entities mit reinführen wollen. Das heißt, es gibt ja, also das Backend-Programm ist ja dieses FQM. Und das zieht sich dann immer im ersten Schritt so eine Source View, also so eine View auf die Daten, die in den Modulen liegen, das sind einzelnen Tabellen. Und darüber werden ja diese Entity Types dann gelegt, also eine View auf der View, was man letztendlich dann als Tabelle sieht in der Lists-App. Und das ist ja jetzt momentan noch vorgegeben, dieser Entity Type. Und mit Trillium soll es wohl dann möglich sein, dass man seine eigenen Entity Types erstellt. Also man könnte dann sagen, ich brauche eine bestimmte View aus folgenden Daten und könnte das dann direkt in Lists App abrufen, ohne dass man jetzt diese Vorgaben von Lists da verwendet. Ja, also weiß ich nicht. Also da gibt es bestimmt viele Anwendungsfälle, aber es sorgt eben auch dafür, dass man nicht mehr so gebunden ist an die fest codierten Entity Types, sondern man kann es dann vielleicht auch so Cross-App-Abfragen machen, wenn Lists das jetzt schon integriert hat, die einzelnen Apps. Ne? Also vielleicht diese Verbindung Finance und Invoice gerade, ne? Wenn ich da sage, ich brauche da spezielle Listen, ne? Dann erstelle ich da ein Entity Type und kann das dann bereitstellen bei mir in der Einrichtung. So, weiter. Es gibt diese Unterarbeitsgruppe für den Datenschutz mit MetaDB. Da nochmal der Aufruf an alle. Bitte schauen, wer da mit teilnehmen kann. Ich versuche immer teilzunehmen und dem auch zu folgen, aber manchmal ist es einfach auch zeitlich nicht möglich bei mir, aber deswegen wäre es eben auch sehr schön, wenn da noch sich jemand finden würde, der da auch mit teilnimmt. Ansonsten ist das sehr schwierig für den europäischen Raum, da die Vorgaben mit einfließen zu lassen, was gerade den Datenschutz betrifft. Was wir jetzt aber erstmal festgelegt haben, das war im November, dass erstmal die grundsätzliche Funktionalität zum Datenschutz genauso sein soll wie bei LDP damals. Das wurde ja schon damals besprochen von vielen Personen und das ist ja auch dann alles reingeflossen. Ich glaube, der Ingolf Kuss war da damals sehr aktiv mit dabei und auch die, weiß gar nicht, wie die heißt, Privacy SIG war da auch mit dran beteiligt. Und ich denke mal, das ist schon eine gute Grundlage für das, was da jetzt gerade entwickelt wird. Und dann ging es nochmal ein bisschen um die Permissions in der Reporting-App selbst. Muss schauen, hier am 2.12. haben wir dann besprochen, wie die Anonymisierung von Bestellungen, also Bestandsanfragen und auch Ausleihen aussehen soll dann. Das ist gar nicht so einfach, weil es soll jetzt eine neue Funktion in Folio entwickelt werden, wo die Einrichtungen selbst festlegen können, ab wann eine Anonymisierung der Ausleihen stattfinden kann. Und das sorgt natürlich dann im Nachhinein so für eine Frage, wie geht denn das dann im Data Warehouse weiter? Also wenn ich jetzt in Folio das anonymisiere, muss das ja auch irgendwie das Data Warehouse mitbekommen. Und da reden wir ja von diesen Snapshot-Tabellen, also diese Historical Tables. Und da ging halt die Diskussion los, wie wir das am besten lösen könnten. Und die Lorenzini hat jetzt ein Konzept auch vorgelegt, wie wir das machen können. Also man kann dann optional später einstellen, dass man entweder gar keine Historical Tables haben möchte für ein gewisses Modul. Man kann aber auch festlegen, dass man bestimmte Spalten vielleicht anonymisiert, ja, für die Historical Tables. Also, dass die Daten zwar da sind, aber eine bestimmte Spalte sozusagen anonymisiert wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die User-ID oder so. Das könnte man dann anonymisieren in den Historical Tables und in der Current Table. Also was ja das aktuelle Abbild ist von der Folio-Datenbank, das wäre dann immer 1:1, wie es in Folio ist. Darüber hinaus wieder diese Permissions, auch großes Thema, diese Content Permissions. Da bin ich gerade dran mit Index Data, das zu besprechen, aber die haben gerade andere Sachen auf dem Tisch, weswegen das sich ein bisschen verzögert. Und ich denke mal, da könnten wir frühestens im Februar damit starten, darüber zu sprechen, wie das denn konzeptionell aussieht. Also da wird noch nicht begonnen mit der Programmierung, sondern das wird wahrscheinlich dann erst viel später sein. Es gibt dann auch immer ein Protokoll, das kann man hier verlinkt nachlesen. Das sind jetzt die Sachen, die Lorenzini jetzt beschlossen hat für die Anonymisierung. Und ansonsten gibt es auch immer von der Gruppe selbst ein Protokoll. Weiß nicht, wen das dann interessiert, aber ich glaube, das ist so rudimentär, das Protokoll, dass es lohnt sich jetzt hier nicht zu teilen. Das ist, glaube ich, besser, wenn das hier immer so zusammengetragen wird, dass man dann weiß, was da vonstatten ging in der Gruppe. Ja, also das nächste Treffen ist zwar spät, aber wie gesagt, bitte mal rumfragen, wer vielleicht noch mit dran teilnehmen kann, weil es ist jetzt für uns jetzt der Moment, wo wir unsere Anforderungen mit einbringen können, wenn wir welche haben. Wenn es dann fertig ist, wird es schwieriger. Ansonsten glaube ich, der Rest ist nicht so spannend. Ja. Genau, morgen ist halt hier noch eine Product Ownerin dabei, wo es dann halt um die Bestandsanfragen geht. Gibt es da erstmal Fragen zu den ganzen Punkten? Okay, gut. Dann so Onboarding-Reihe, die ist schon länger her und wird jetzt fortgesetzt mit dem Punkt, wie man denn Beiträge im Repository der D-Reporting hinzufügt. Wir fangen es an, ob wir fertig werden, werden wir sehen. Wenn es Fragen gibt, immer zu gleich reingrätschen, dass wir das gleich klären, bevor dann vielleicht der Gedanke verfliegt auch. Erstmal ein bisschen was zum Ticketmanagement, damit wir überhaupt wissen, was wir machen wollen und können und wie wir das organisieren. Dann nochmal ein kurzer Einstieg, denn der Unterschied zwischen Git und GitHub ist. Dann speziell unser Repository, der D-Reporting nochmal, damit jeder weiß, wo es zu finden ist. Dann geht es zum Beitrag erstellen und dann das Review-Verfahren. Also Ticketmanagement brauchen wir immer, um unsere Arbeit zu organisieren, ist klar. Und ich würde auch ehrlich gesagt das so sehen, dass es nichts weiter ist. Ja, also wir haben hier keine Deadlines oder dergleichen, sondern diese Tickets sind wirklich nur dazu da, das zu organisieren, was wir machen wollen und wenn da jetzt etwas länger liegt, dann ist das so. Und wir müssen auch immer schauen, wie die Entwicklung von Folio vorangeht, welche Neuerungen es da gibt. Und bei Bedarf können wir das dann eben auch schneller sehen, indem wir es verlinken untereinander und dann eben auch sagen, was geblockt ist von welcher Anwendung. Genau. Was wir aber machen können bei Jira ist eben so eine Hierarchieebene abzubilden, die uns hilft, das entsprechend auch besser zu strukturieren. Ja, also es gibt ja immer dieses Thema, das wird bei uns das Reporting sein. Dann kann man, wenn man will, ein Epic erstellen, was so einen gewissen Themenkomplex zusammenführt, wenn ein gewisses Feature zu groß oder zu komplex ist, dann kann man das aufsplitten und danach kommt der eigentliche Task. Das kann jetzt also zum Beispiel sein, dass wir als Thema das Reporting haben, dann als Epic unseren DBS-Cluster, das haben wir ja auch schon mal erstellt in Jira. Da haben wir also alle, zumindest alle Tickets von der DBS haben wir da dran geknüpft. Und man kann dann, wenn man dieses Ticket von diesem Epic aufruft, alle Tasks eben sehen, die da erfüllt werden müssen, ne, als User Story. Ja, zum Beispiel ist es dann immer gekennzeichnet mit der DBS-Nummer am Anfang und gefolgt von dem, was der Titel von der DBS-Nummer ist. Ja, bei den Tasks, die da dranhängen, müssen wir sehen. Also wie detailliert wir das machen wollen, müssten wir dann nochmal genauer schauen, ob wir das vielleicht auch weglassen, ja, und sagen, okay, wir belassen es hier bei der User Story oder Feature, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt gerade im Jira haben, und bearbeiten das danach ab. Oder wir machen dann nochmal einzelne Tasks auf, wo es dann nochmal steht, Query erstellen, Dokumentation erstellen und so weiter. Ich denke, das wird sich dann im Laufe dessen ergeben, wenn wir daran arbeiten. Ja, bei Folio ist es ja so, dass es eine Plattform, auf der Apps entwickelt werden. Und da fehlt die Ebene für die Plattform selbst. Das heißt, die haben sich beholfen im Jira mit dem Projekt UXPod. Und bei jedem, also innerhalb dieses UX-Prod gibt es dann Epics und diese Epics bilden die Applikationen, die Folio bietet, ab. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe die Applikation Orders, dann ist Orders ein Epic innerhalb des Projekts UX-Prod. Und an diesen Epic von Orders hängen dann die einzelnen Features von Orders. Und das ist dann alles. Und innerhalb von Jira gibt es dann für jedes Produkt, also zum Beispiel Orders, dann nochmal ein eigenes Projekt neben UX-Prod, wo dann auch nochmal die User Stories dran hängen. Hier sieht man das mal. Also es gibt dann hier in unserem Fall das UX-Prod nicht. Ich glaube, etwas woanders hätte hier also noch ein extra UX-Prod-Projekt. Da gibt es dann das Feature zu dem Epic und das wird dann meistens verknüpft mit dem eigentlichen Projekt. Bei uns gibt es nur das Reporting-Projekt, weil wir entwickeln in keine App rein von Folio und da brauchen wir das einfach nicht. Ich habe das auch abgeklärt mit der Reporting-SIG, dass wir das nur hier in diesem extra Projekt für die Reporting-Gruppe alles anlegen. Das heißt, wir umgehen diese Ebene von UX-Prod und legen unsere Tickets hier direkt an in dem Projekt von Reporting. Genau. Also wir haben diesen Cluster DBS, da hängen dann jetzt diese Features dran und dann müssen wir halt sehen, ob wir die Tasks machen. Hier ist das nochmal schriftlich, wer es dann später nochmal nachlesen möchte. Ja, Status der Tickets. Da gibt es verschiedene Stati, auf die man sich geeinigt hat im Folio-Projekt. Ich glaube, da tun wir ganz gut daran, wenn wir dem folgen. Können wir mal gucken hier. So. Also UX-Prod, das wäre die Seite, die interessiert uns ja nicht, sondern jetzt hier die Stati für alle Projekte ausgenommen UX-Prod. So, da haben wir zum einen Entwurf. Also das heißt, es ist noch nicht so genau definiert, müssen wir nochmal durchsprechen. Dann gibt es hier in Refinement, also wenn das jetzt schon abgeschlossen ist, das Erstellen und es wird eigentlich nur nochmal bewertet, wie viel Aufwand das sein könnte für die Entwicklung. Und wenn man das dann gemacht hat, geht es über in den Status offen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist es bereit zum Entwickeln. Also unsere Tickets sind jetzt alle schon in dem Status Open, weil wir eigentlich das auch schon inhaltlich durchgesprochen haben, was da gebraucht wird. Ich weiß, wir sind jetzt gerade dabei, nochmal das Ganze durchzusehen bei den DBS-Nummern, um sicherzugehen, dass das auch alles aktuell ist. Aber ich denke mal, mit dem Status Open sind wir da gerade sehr gut, dass wir auch starten können, wenn jetzt schon jemand was hätte. Ja, in Bearbeitung ist, denke ich, klar, ne? Also sobald jemand beginnt, hier was zu bearbeiten, sollte er sich das Ticket nehmen, nenne ich es jetzt mal. Also man kann sich da eintragen, dass man gerade an dem Ticket arbeitet. Und dann sollte man auch den Status setzen in Bearbeitung, sodass für alle auch transparent ist, was denn jetzt gerade bearbeitet wird und was noch offen ist. Es gibt hier den Status blockiert. Können wir auch verwenden. Wenn wir zum Beispiel sagen, uns fehlt eine Funktionalität in Folio, dann können wir sagen, okay, es blockt. Und dann könnten wir, weil es ja jetzt im Jira von Folio ist, einen Link machen zu der Funktionalität, die uns noch fehlt. Und dann sehen wir immer, wann die Funktionalität denn fertig ist und wann wir wieder starten können damit. Ja, in Code Review, ich weiß nicht. Also das braucht man, glaube ich, nicht. Ich würde eher vorschlagen, dass wir sagen, in QA. Dass wir dann sagen, wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Beitrag ins Repository gesetzt hat, dass wir dann sagen in QA, so dass wir wissen, okay, es ist jetzt in Überprüfung und es fehlt eigentlich nur noch, dass das abgesegnet wird. So, das brauchen wir auch nicht, sondern der nächste Schritt ist, denke ich, dann closed. Also geschlossen, wenn dann das Ganze abgesegnet ist durch QA. Und dann ist es sozusagen nach dem Merchen, wie man so schön sagt, im Repository dann abgeschlossen. So. Also diesen Stati, jetzt mal so in die Runde gefragt. Ist jetzt so meine Meinung, was wir da verwenden, aber das können wir gerne auch noch mal direkt irgendwo festlegen, dann vielleicht in dieser, ja, in diesen Markdown-Datei, wie man im Repository was hinzufügt. Oder? Axel, was meinst du? Contributing MD reicht aus.
Ich denke auch.
Contribution, so. Ja, ist ja also üblich. Das heißt, wenn jetzt auch mal jemand außerhalb der Gruppe was hinzufügen will, weiß er, wo er da nachschauen muss. Ne? Gut, was haben wir noch? Ja, also wie man sich hier in Jira zurechtfindet, ich frage jetzt mal in die Runde, braucht da jemand eine Einweisung? Nee. Okay. Nee, dann können wir das überspringen. Dann Git und GitHub. Ja, also sollte man sich vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen. Git ist also eine Software, für die Versionierung und kann entweder lokal auf dem Rechner laufen oder auf dem Server installiert sein. Mehr ist das nicht. Ja, also in Anführungsstrichen ist schon ein sehr mächtiges Tool für die Versionierung. Und auf GitHub setzt man es eben auch einem Hintergrund und hat halt hier aber noch sozusagen als Hub, ja, das ist halt der Vorteil, dann so eine Plattform geschaffen, wo man eben auch seine ganzen Projekte und Dateien da miteinander austauschen kann. Das ist alles gut ausgebaut, finde ich, und sehr etabliert in der Open Source Community vor allem. Und man kann das Ganze jetzt auch über GitLab machen, aber im Folio-Kontext ist es halt doch eher GitHub, was da verwendet wird. Und das war auch der Grund, warum der Axel hat das ja gemacht, warum wir dann bei GitHub so eine Organisation für Deutschland da errichtet haben, wo dann die einzelnen Repositories drunter liegen von der deutschen Community. So, hier haben wir auch den Link. Das ist also unser Repository. Ist noch leer, weil wir ja noch nicht viel gemacht haben. Und hier ist dann eben auch hier diese Datei, die ich jetzt gerade ansprach. Ne? Das ist halt so üblich, dass man die hinterlegt und in der ist dann eben auch beschrieben, wie man denn Beiträge erstellt für das Repository. Was haben wir hier noch? Wir haben dann noch diverse andere Sachen, auf die ich dann gleich eingehen werde. Und man sieht dann auch hier, wie die Aktivitäten von dem Repository sind und ja, wer da alles dran mitarbeitet. Hier oben sieht man schon, das ist ein Unterverzeichnis von folio.de. Das ist also diese deutsche Organisation, ne? Axel, oder unterbrich mich, wenn ich irgendwas Falsches sage.
Ja, alles gut. Alles
Genau.
gut.
Hier sehen wir, es gibt sogar noch ein anderes von der deutschen Gruppe des Metadatenmanagements, wo wir auch ein bisschen zusammenarbeiten, weil es da auch um gewisse Referenzdaten geht, die in Folio hinterlegt werden. Genau. So. So, kommen wir jetzt zu dem interessantesten Teil, Beitrag erstellen. Ja, also wir legen also diese Regeln fest, die erstellen wir selbst. Ja, also wenn wir dann merken, wir müssen hier irgendwie nachjustieren, dann müssen wir das halt machen. Und ja, ich versuche mich jetzt mal die nächsten Tage da das nochmal zu aktualisieren, was da drin steht. Und damit es dann auch losgehen kann, wenn jemand was hat. Und dann ist das da eben drin. Und wir müssen es nicht nochmal im Folio-Wiki irgendwo aufschreiben, sondern es ist dann dort zu finden. Wir haben als Lizenz die Apache-Lizenz. Ist immer so eine große Frage, ne? Welche Lizenz wählt man? Aber es ist halt auch üblich bei Folio, dass man das unter dieser Lizenz macht, einfach aus dem Grund, dass eben auch die kommerzielle Nutzung ermöglicht wird. Weil wir haben auch ja, so private Firmen darunter, die das eben nutzen wollen, was wir bereitstellen. Und dann muss halt die Lizenz eben dafür gegeben sein, dass man das, was man da verwendet, auch im kommerziellen Kontext verwendet werden darf. So, und da ist eben diese Lizenz sehr gut dafür und deswegen findet man das auch hier beim Repository unter dem Punkt License hinterlegt, dass das diese Apache-Lizenz ist. Dann noch so ein offener Punkt. Das nennt sich CLA. Also Contributor License Agreement, das ist wie so eine digitale Unterschrift. Also sobald ich da das erste Mal was hinzufüge zu deinem Repository, gibt es da so eine Abfrage. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, Axel. Ihr wolltet das nochmal nachfragen.
Ja, ich wollte eigentlich über meinen unseren Revi-Fachreferenten das mal durchgeben, dass er da mal einen Aufschlag macht. Wahrscheinlich ein bisschen hängen geblieben, muss ich noch mal nachfragen, ob er es noch auf dem Schirm hat.
Gut, alles klar. Ja, also wozu braucht man das? Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, jemand arbeitet in einer Firma, macht dann einen Pull-Request zum Repository und dann sagt der Arbeitgeber im Nachhinein, das hätte der gar nicht machen dürfen. Irgendwas so speziell Geheimes, so eine Formel drin, die nur die Firma haben darf und das darf dann nicht im Repository sein. Jetzt mal ganz überspitzt, ja. Dann sichert man sich mit dieser CLA ab, indem er dann sagt, naja, er hat es unterschrieben, dass er das machen darf. Und dann sind wir halt auch abgesichert. Weil ansonsten müssten wir das nachträglich alles rausklamüsern, was da drin ist. Und das ist dann ein Haufen Aufwand. So, Schreibstil. Das ist. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, aber es hilft tatsächlich, dass das so eine einheitliche Form ist, ne? Was, wie man da also im Query schreibt, ist auch schon hinterlegt, ja, also welche Einrückungen und was da groß geschrieben wird, was klein geschrieben wird, das steht alles schon da. Ist jetzt auch nichts, was ich jetzt hier da mir selbst erdacht habe, sondern das kommt direkt von der Reporting-SIG, habe ich eins zu eins übernommen aus deren Repository. Und ich denke mal, es ist auch gut, wenn wir dem so folgen, weil dann hat es auch den gleichen Stil wie die Reporting-SIG im internationalen Kontext verwendet. Und man könnte dann bei Bedarf auch andere Sachen einfach zwischendurch austauschen zwischen den Repositories. Ja, wie ist jetzt der Ablauf? Das jetzt mal so als Überblick. Wir gehen dann auf die einzelnen Punkte mal genauer ein. Wir haben also das Repository von der dReporting. Und als erstes, wenn man daran mitarbeiten will, ist es, sagen wir jetzt, besser, wenn jeder ein Fork erstellt von diesem Repository. Das heißt, man macht sich so eine Art Kopie von dem Repository in seinen eigenen Account von GitHub. Man setzt natürlich voraus, dass man bei GitHub angemeldet ist, aber wenn man hier beiträgt, ist das sowieso der Fall, dass man das haben muss. Und in dieser Arbeitskopie wird dann gearbeitet. Also man kann sich dann überlegen, ob man das Ganze über die Weboberfläche von GitHub macht oder, das wäre dann hier so dieser Punkt, oder ob man sagt, von diesem Fork mache ich nochmal eine Kopie, zum Beispiel auf meinen lokalen Rechner und arbeite dann immer gegen dieses Repository. Und sobald ich fertig bin, mache ich dann halt hier diesen Pull-Request, der dann in ein Review-Verfahren übergeht. Und wenn das erfolgreich ist, wird das gemerged in das eigentliche Originalrepository von der dReporting. Also wenn wir uns jetzt hier diesen Teil ansehen, Fork erstellen, da gibt es hier diesen Button, dann wird die Kopie erstellt im eigenen Account. Ne? Das sieht man dann hier vorne. Das ist jetzt von der Angela Soss. Das Repository im Gegensatz zu hier, Folio.org, was davor steht, sieht man also ganz klar, das ist eine Kopie. Hier steht es auch drunter, forked from Folio-org, Folio Analytics. Ja, dann in der Weboberfläche, also ich werde das heute auch bloß für die Weboberfläche zeigen, weil das jetzt lokal zu zeigen, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen und wer da Form ist oder sich da, wer sich da noch nicht auskennt, da gibt es genügend Tutorials, die man da durchgehen kann zu Git. Ja, also das würde ich jetzt hier mal ersparen. Ich würde es auf der Web-Oberfläche zeigen, weil das reicht eigentlich in der Regel auch aus. Da gibt es dann, wenn man die Datei, die man bearbeiten möchte, in seinen Fork die Möglichkeit, hier diesen Bearbeitungsstift, dieses Symbol da zu wählen. Und dann kann man diese Datei direkt editieren im Webbrowser. Da öffnet sich ein Editor, wo man seine Änderungen vornehmen kann. Ich mache es zum Beispiel auch bloß so, ne? Ich schreibe lokal die Abfragen und wenn es dann funktioniert, dann mache ich einfach Copy-Paste in diesen Web-Editor rein und das tut dann auch schon seine Sache. Also da muss ich hier nicht wild mit Git-Befehlen hin und her hantieren, sondern das ist wirklich sehr einfach und funktioniert eben auch. Ja, dann muss man das Ganze natürlich noch speichern. Das nennt sich halt Commit erstellen. Das ist wie so ein, ja, ich würde es jetzt mal sagen, ein Arbeitsstand erstellen von dem, was man da gemacht hat. Das kann man auch noch kommentieren, ja, was da jetzt entwickelt wurde. Manche schreiben da eine Vorgangsnummer hin, wenn man das hat. Ja, also man kann da aber auch alles Mögliche eintragen als Titel. Das erscheint dann aber auch bei der Historie von Git, ne, dieser Versionskontrolle, was da gemacht wurde. Ja, also gibt dann immer hier so einen Schnappschuss sozusagen und jeder Schnappschuss hat eine eindeutige ID. Das ist so ein Hashwert, der da gebildet wird. Und ja, kann dann noch so eine Mitteilung geben, außer auch nicht nur so ein Einzeiler, sondern auch vielleicht was Ausführlicheres. Das ist also auch möglich. Ja, wenn man den Commit gemacht hat, im Repository in diesem Fork, aber dann ist es noch nicht in diesem eigentlichen Repository und da muss man dann jetzt eine Anfrage stellen, dass es hinzugefügt wird. Das ist dieser Pull-Request. Also ich stelle eine Anfrage zum Hinzufügen und da gibt es dann, wenn man in seinem Fork ist, halt hier, das erkennt er dann auch, ja, dass es da eine Änderung gibt zum eigentlichen Original-Repository und dann bietet er hier einem diesen Button an, Create Pull Request. Und dann muss man eigentlich nur noch auswählen, von wo nach wo jetzt was geschoben werden soll. Man sieht dann hier, sie hat auf ihren eigenen Repository gearbeitet und hat hier so einen Hauptstrang in ihrem Repository, an dem alles liegt. Und für den Patch hat sie einen eigenen Weg aufgemacht und tut jetzt praktisch von diesem separaten Weg, Entwicklungszweig, ja, wie man es auch nennt, so ein Branch im Fachjargon, jetzt einen Pull-Request auf ihren Hauptzweig erstellen. Sie hat das hier zu Demonstrationszwecken so gemacht. Aber man könnte hier auch jetzt für die Dereporting das Repository der Dereporting auswählen mit dem Hauptstrang und sagen, von meinem Fork mit folgendem Entwicklungszweig, diesem Branch, bitte übertragen. Und er erkennt dann auch automatisch, wo da die Unterschiede liegen und kann dann diese Anfrage stellen. Das Ganze kann man hier auch wieder ergänzen mit einer Überschrift, damit das irgendwie einen Titel hat, diese Anfrage, und dann hier auch noch ein paar Zeilen dazu schreiben, was man denn da geändert hat. Genau, und wenn man das gemacht hat, kommt es eben zum Review-Verfahren. Also soll halt die Qualität der Anfrage sicherstellen, bevor das integriert wird. Und falls es da noch Nachbesserungen gibt, geht es halt wieder zurück, muss man es nacharbeiten und dann wird auch der Pull-Request automatisch aktualisiert, sobald man wieder einen neuen Commit gemacht hat, in diesem Branch, den man da angegeben hat. Ja, Review-Verfahren, ich gehe nur kurz drüber. Das kann sich, glaube ich, jeder dann selbst nochmal im Detail durchlesen. Also es geht im Groben um die Qualitätssicherung. Ne? Also. Und Es soll auch so ein bisschen vermeiden, dass hier Redundanzen oder Dateikonflikte entstehen innerhalb des Repositories. Und wir müssen uns jetzt dann selbst noch irgendwie einig werden als Gruppe, ob es reicht, wenn einer das Review dann macht oder ob es tatsächlich dann zwei sein müssen, die diesen Pull-Request abnehmen. Also ich weiß, in der Reporting Six sind es immer zwei, die das Review-Verfahren durchführen, aber da sind wir eben auch frei für uns, das zu entscheiden. Manchmal gibt es hier auch so Punkte, wo man sagt, naja, das geht zwar so, aber vielleicht von der Performance her geht es vielleicht andersrum besser. Das sind dann auch so Punkte, die hier im Review-Verfahren dann mit einfließen und allen ermöglichen sollen, dass hier eben so ein stabiler Abfragen auch verteilt werden, ne? Genau, aber grundsätzlich alle SQL-Queries werden im Review-Verfahren unterzogen. Da sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Man kann dann so eine Art strukturiertes Review-Verfahren machen mit Checkliste. Das würde ich auch empfehlen. Oder gibt es da andere Meinungen zu? Okay, erstmal keine. Ja, wie gesagt, hier dieser Punkt, also ich kann es vielleicht hier noch dann ergänzen, dass es halt plus einer ist, wenn wir sagen, das ist so.
Das wird ja schwierig bei uns. Wir sind ja so wenig, ne? Und das war ja auch schon in der internationalen bei Reporting immer schwierig, da einen zweiten zu bekommen. Ich glaube, bei der Dokumentation ist es mittlerweile auch nur noch ein Reviewer.
Okay.
Ja, ist ja auf jeden Fall schon mal gut, wenn man da so ein Vier-Augen-Prinzip hat, nicht nur einer da alleine drüber tüftelt. Und sonst kann man ja trotzdem das auch nochmal mitbringen und sagen, hey, schaut da mal drüber oder so.
Ja, so sieht das dann am Ende aus, ne? Wenn ein Pull-Request. Ich habe jetzt hier mal einen abgeschlossenen als Screenshot gegeben in die Präsentation. Also hier ist dieser Titel. Das ist das, was man da in diesen Einzeiler dann eintragen kann. Und dann nochmal ein ausführlicher Text. In dem Fall gibt es hier dann auch solche Steuerzeichen, die man verwenden kann. Das können wir uns später dann nochmal ansehen, was es da alles gibt. Zum Beispiel habe ich hier eingetragen, dass es dann ein gewisses Ticket schließt und dann wurde das automatisch verknüpft mit dem Issue, was da erstellt wurde auf GitHub. Dann sieht man hier diesen eigentlichen Pull-Request, die Datei, die hinzugefügt wurde, mit dem Hash dahinter. Das ist hier abgekürzt, der Hash. Und dass ich hier ein Review von Axel dann angefordert hatte. Das kann man also dann auch hier auf der rechten Seite klicken, wer das denn machen soll. Oder jemand fügt sich selbst hinzu. Das wird dann alles hier dokumentiert. Dann hat das Ganze hier ein Label bekommen mal. Also man sieht hier sehr schön in dieser Historie, was da alles passiert ist. Ne? Dann wurde noch mal gesagt, dass dieses Ticket was anderes blockiert. Und am Ende steht hier eben, wann das eben auch hinzugefügt wurde, also dieses Merging passiert ist. Das war dann wenig später. Genau. So, also mal so als Übersicht, was man hier bei der Unterhaltung sieht. Man kann dann bei den Tabs noch wechseln, zum Beispiel bei den Dateien, die verändert wurden, und sieht dann, wie das so üblich ist in einer Übersicht, was denn da verändert wurde. Und wenn man eingeloggt ist und das Review jetzt machen möchte, gibt es hier eben diese Möglichkeit, dieses Review dann auch durchzuführen, indem man Kommentare hinterlässt. Da wäre dann zum Beispiel diese Checkliste, die wir da einfügen könnten. Ist hier so ein Markdown-Support auch dabei. Das heißt, man kann dann auch hier so mit Checkboxen arbeiten, wo man dann sagt, das ist abgehakt, das ist nicht abgehakt. Das haben wir auch in der Reporting-SIG so gemacht, sodass das in der Unterhaltung auch sehr wunderbar zu sehen ist, ne? Also gleich auf den ersten Blick für denjenigen, der daran arbeitet, was denn jetzt noch alles zu erfüllen ist, dass das jetzt abgesegnet wird, wenn es da Nachfragen gibt. Hier gibt es auch Optionen, entweder nur einen Kommentar hinterlassen, ohne das jetzt als geprüft zu kennzeichnen. Oder man sagt, das ist geprüft und kann jetzt hinzugefügt werden. Man kann aber auch hier diese Optionen wählen, Änderungen gewünscht. Das war eigentlich immer so, dass man die unteren beiden genommen hat in der Reporting-SIG. Das eine hier, wenn man sagt, okay, ist alles in Ordnung, dann hat man gesagt, approve. Ansonsten hat man die unterste Option genommen, Request Changes. Und dann haben die Leute eben auch die entsprechenden Mitteilungen bekommen. Also so würde das auch aussehen. Man kann dann auch zeilenweise kommentieren. Dann kann man bei den Zeilen sich so diese markieren und kann dann auch dort Kommentare hinzufügen. Und da sieht man dann hier so die Unterhaltung dazu, wenn es dann spezielle Zeilen betrifft, die dann vielleicht verändert werden müssten. Ich weiß gar nicht. Ja, also. Kollegin hier hatte da noch ein paar Anmerkungen, ne? Und dann hatte der Axel da eben dann darauf geantwortet gleich. Und so kann man sehr gut zusammen dann an solchen Sachen arbeiten.
Das sieht man
Genau.
dann, wenn man wirklich reviewt, kann man sich wirklich jede Datei einzeln rausnehmen und kann dann direkt sagen, okay, das ist diese, das ist echt schön gemacht im Workflow, ne? Und kann sagen, okay, ich möchte gerne über diesen Abschnitt sprechen und dann kann man sich das in der Übersicht dann markieren und dann wandert das direkt in diese Konversation halt rein. Also deswegen kann man das eigentlich sehr gut nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist und was da das Thema war.
Ja, wenn alles okay ist, dann ist natürlich klar, das Review abgeschlossen und dann wird es hinzugefügt und dann ist es auch im Original-Repository drin und dann können sich alle diese Aktualisierung auch in ihren eigenen Fork sozusagen mit. Da ist dann so ein Button, der wird dann angezeigt im eigenen Fork, dass da was aktualisiert wurde und dann werden diese Änderungen auch bei der eigenen Kopie der anderen übernommen. Und ja, und dann startet der Prozess wieder von vorne, wieder was hinzufügen möchte. Es gibt da Best Practice, wie man vorgeht. Ja, also ich erstelle zum Beispiel in meinem Fork für jedes Ticket einen eigenen Branch, ja, dass ich dann immer das unterscheiden kann, woran arbeite ich denn gerade. Immer einen Entwicklungszweig praktisch. Und wenn ich das dann hinzufüge, mache ich das von diesem Entwicklungszweig, sodass ich dann auch die Pull-Requests eben separieren kann, wenn ich an mehreren Dateien arbeite. Weil sonst, wenn ich alles in diesen Hauptzweig mache, dann würde er jegliche Änderung aus dem Hauptzweig immer in einen Pull-Request, setzen. Deswegen empfiehlt sich das, dass man für alles, für jedes Ticket einen eigenen Branch macht und dann von diesem Branch aus immer einen Pull-Request startet. Weil das hat man auch in der Reporting-SIG manchmal, dass es dann ziemlich verwirrend war, wenn jemand einen Pull-Request gestartet hat und da waren irgendwie 10 Änderungen von 10 unterschiedlichen Queries da drin. Und dann war man sich jetzt nicht mehr so sicher, was denn da jetzt wohin gehört. Also deswegen solche Feinheiten, aber die können wir dann auch später nochmal, wenn es direkt startet, dann nochmal besprechen, wenn es nötig wäre. Genau, bei Git, wenn es da Fragen gibt, ich glaube, da ist Axel auch ein guter Ansprechpartner für, ne? Also wer auf Kommandozeile arbeiten will, oder Axel?
Nee, mache ich eigentlich auch eher wenig. Weniger irgendwie, was immer ganz schön ist, wenn man sich ein IDE sucht, mit dem man gerne arbeitet, wo das dann komplett integriert ist. Ich habe jetzt nutze jetzt hier zumeist Visual Studio Code von Microsoft. Da gibt es Git-Integration hat, so, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann kann man wirklich halt die einzelnen Dateien dann hochladen, halt, man muss ist dann sehr übersichtlich, weil dann auch gleich das Highlighting irgendwie dabei ist. Von daher, das macht dann schon eher Sinn. Aber wir haben auch in der Reporting-Sec Leute gehabt, die gerne auf der Kommandozeile. Ich glaube, die Jennifer Eustace ist jemand, die das sehr gerne macht.
Ja, also wie gesagt, man kann alles über den Browser auch machen.
Das geht
Das
auch, ja.
geht, ja. Und es ist, glaube ich, auch der einfachste Weg, wenn man jetzt sagt, ich will hier bloß was hinzufügen. Ich will mich jetzt gar nicht mit Git auseinandersetzen, ja. Dann geht das auch so. Gut, wir sind ein bisschen über der Zeit. Deswegen würde ich jetzt hier so einen Cut machen. Manche sind auch schon los. Nur eins mit einem Termin fürs nächste Treffen müssten wir noch absprechen. Ne? Das können wir ja noch schnell machen. Heute ist der 26. Januar. Ich würde fast sagen, 2 Wochen ist schon wieder zu nah dran. Ich würde jetzt fast sagen, Ende Februar. Wie sieht es da bei den meisten aus, die hier noch da sind?
Mit fast, also ich bin oder beziehungsweise Mainz ist gerade dabei, jetzt den Verbundwechsel zu machen übernächster Woche. Also in 3 Wochen geht es schon los, sind wir ein bisschen aufgeregt. Und daher da werde ich mich wahrscheinlich dann das nächste Mal ausklinken.
Passt, mach mal einen Termin.
Wie bitte?
Ja, passt, mach mal einen Termin Ende Februar.
Ende Februar.
Ja, denke schon.
Okay. Und da würde ich sagen, legen wir den Fokus auf diese DBS-Listen wieder. Und damit wir da vorankommen. Und ansonsten jetzt so Richtung Peter. Nach Frankfurt die Richtung. Wenn ihr jetzt schon was fürs Repository habt, also zum Beispiel für AD-Lite, dann müssten wir mal schauen, vielleicht auch im nächsten Meeting, wie wir das organisieren, dass ihr da was schon hinzufügen könnt. Ist das
Ja, bis zum nächsten Meeting wird zu knapp. Also wir
okay?
sind mittendrin in diesen komischen Anfragen. Fragen müssen erstmal gucken. Wie gesagt, mit der LDLite-Struktur. Da wir auch noch aus zwei verschiedenen Datenquellen, auch noch aus dem LWS3 zur Hälfte schöpfen müssen. Und wie wir das zusammenfügen, würde ich sagen, ist das nächste Mal noch ein bisschen knapp. Aber wenn wir da was haben, dann kann ich das auch sammeln und dann vorbereiten. Also wir haben das erste Quartal, aber bis, glaube ich weiß gar nicht, bis wann die DBS abgegeben werden muss. Ich glaube, bis zum 31.3. oder so. Bis dahin.
Ja, wir können es ja auch danach machen, ne?
Genau.
Dann,
Aber auf
ne?
jeden Fall. Also wenn da was rauskommt, was gescheit ist, dann klar.
Ich denke, dann sind wir auch soweit mit dem Repository, dass die Dateien da alle aktuell sind und dass es dann da auch sozusagen schon die ersten Beiträge geben kann. Gut, ich schicke den Termin rum und dann sehen wir im Februar spätestens wieder.
Okay.
Bis dann, ne?
Ah, ciao.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.